Schön, euch wiederzusehen. Wir haben eine neue Predigtreihe begonnen letzte Woche mit unserer lieben Schwester Yasu. Und zwar haben wir eine neue Predigtreihe über die dritte Rede von Jesus im Matthäus-Evangelium. Ihr wisst ja, Matthäus ist das Evangelium für die Juden, das Jesus als den zweiten, als den größeren Mose präsentiert. Mose hat fünf Bücher geschrieben für das Volk Israel. Und Matthäus präsentiert fünf große, berühmte Reden und wir sind bei der Gleichnisrede. Wir finden sie in Matthäus 13. Letzte Woche hatten wir das erste Gleichnis vom vielfältigen Ackerboden, hat Yasu ganz, ganz toll ausgelegt, und heute das zweite Gleichnis. Und bei mir wird es überschrieben, das Gleichnis vom Unkraut im Acker, oder ich nenne es auch das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Und Jesus spricht, und das ist Gottes Wort aus Matthäus 13, ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das ist ein Gleichnis. Nun, wir nennen diese Predigtreihe die verborgenen Schätze. Wir beten, dass diese Predigt für dich wie so eine Art Schatzsuche wird, wo du erkennst, in der Bibel sind so viele verborgene Schätze, und verborgene Schätze muss man suchen. Die liegen nicht einfach so auf der Straße, sondern die musst du suchen, die musst du finden. Und jedes dieser Gleichnisse ist ein verborgener Schatz, der ein Reichtum wird, der ein Plus wird auf deinem Konto, auf deinem Lebenskonto. Und unser Gebet ist, dass diese Predigtreihe dazu dient, dass du reich wirst innerlich, an innerlicher Resilienz, an innerer Wahrheit, dass du die Krisen deines Lebens überstehen kannst und durchstehen kannst. Diese Gleichnisrede, die Jesus spricht, hat 8 Gleichnisse. Wir finden sie in Matthäus 13. Das Gleichnis vom Sämann, Unkraut im Acker, Senfkorn, Sauerteig, Schatz im Acker, kostbare Perle, Fischnetz, Altes und Neues. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist von dem Meister der Kommunikation, von Jesus. Er sprach zu den einfachen Menschen, ungebildete Menschen, Bauern, Landwirte, alle haben ihn verstanden. Sogar die Kinder liebten Jesus, weil sie haben ihm zugehört und sie haben verstanden, was er gesagt hat. Das heißt, Gleichnisse haben die Aufgabe, Unerklärliches erklärbar zu machen, Unsichtbares sichtbar zu machen. Deswegen hat Jesus mit Bildern gearbeitet, und zwar Bilder aus dem Alltag, aus der Landwirtschaft. Letzte Woche hatten wir ein Bild aus der Landwirtschaft, heute haben wir ein Bild aus der Landwirtschaft. Und das Reich Gottes ist manchmal nicht leicht zu verstehen. Wo ist denn das Reich Gottes? Wo ist die Adresse? Wo ist dieses Reich, dass ich da auch Bürger sein kann? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nicht, dass du sagen kannst, hier oder dort. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es ist gleichzeitig sowohl als auch, nicht entweder oder, so hätten wir das gerne als Deutsche, ne? Entweder oder, ne? Aber das Reich Gottes ist schon hier, es ist schon hier und doch kommt es erst. Das Reich Gottes ist gewaltig. Also wenn ich dir erzählen würde, Und ich erzähle immer gerne, ne, wie Menschen in Kontakt kommen mit Jesus und unglaubliche Probleme haben. Und letztens kam wieder jemand, wir wollten eine Seelsorge machen, aber Seelsorge fiel aus, weil ich sagte, ich hatte eine Begegnung mit Jesus, brauche keine Seelsorge mehr. Jesus verändert Leben heute. Amen. Jesus ist zu gewaltig. Und doch ist sein Reich, Amen, es geht noch ein bisschen besser für Jesus, alle Ehre, Amen. Er verändert heute noch, Amen. Amen. Er kann auch dich verändern. Und doch ist sein Reich gewaltig und nicht gewalttätig. Jesus zwingt niemanden, in sein Reich eingebürgert zu werden, nicht wahr? Wie sagt man so schön bei uns Christen, und willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Nein, das ist genau das Gegenteil, nicht wahr? Gottes Reich ist gewaltig und gewaltlos zur gleichen Zeit. Das heißt, es ist nicht so einfach zu verstehen. Gemeinde ist nicht so leicht zu verstehen. Deswegen Pastor Bill Wilson benutzt auch immer so geniale Bilder für die Gemeinde. Pastor Bill Wilson sagt immer, Gemeinde ist wie die Arche Noah. Stinkt bestialisch, aber es ist das Einzige, was schwimmt. Amen. So, solche Bilder hat Jesus genommen. Und auf die gleichen Art und Weise gibt es natürlich Gleichnisse auch bei den Juden. Auch in der jüdischen Bibel haben wir Gleichnisse. Die heißen hebräisch Maschal. Maschal ist ein Rätsel. Gleichnisse, auch dieses Gleichnis, ist nicht so leicht zu knacken. Ist nicht so leicht zu verstehen. Und Rätsel sind manchmal zweideutig, nicht leicht zu erkennen. Wir kennen das aus der griechischen Mythologie, das Orakel von Delphi. Kam mal ein großer griechischer König, er wurde bedroht von seinem Nachbarn und er ging zum Orakel von Delphi. Die haben natürlich nicht Gott befragt, die haben ihre Dämonen befragt. Und dann redeten dann die Orakel, wenn sie denn genug Rauch eininhaliert hatten, dann redeten sie in Rätsel. Und dann sprach dieses Orakel zu dem König, wenn du eine Grenze überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Und der König ging nach Hause und sagte, ja, soll ich als Erster angreifen oder nicht? Und dann hat er dieses Rätselwort gehabt und dann hat er zuerst, das nennt man präventiv angriffen, hat er zuerst angegriffen, hat die Grenze überschritten und wurde jämmerlich besiegt und sein Reich wurde zerstört. Ja, ein Rätselwort. Ja, kann man schwer verstehen. Ja, ist denn jetzt Jesus auch so eine Art Orakel von Delphi? Redet er Gleichnisse, die schwer zu verstehen sind, um uns in die Irre zu bringen? Zumal dann steht, und das verwirrt uns, Matthäus 13,10, da fragen die Jünger, Jesus, warum redest du in Gleichnissen? Warum redest du in Rätseln? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist noch schwieriger. Da sagt er, ich rede in Rätseln, ich rede in Gleichnissen, damit sie nicht verstehen, damit sie nicht sehen, damit sie nicht gerettet werden und nicht geheilt werden. Wow! Wir denken, oh, das ist aber eine schwierige Bibelstelle. Jesus, bist du nicht doch so, wie viele Christen sagen, dass Gott vorherbestimmt, der kommt in den Himmel, der kommt in die Hölle und die einen, die leite ich recht, die anderen, die leite ich in die Irre? Boah, das ist doch, Gott, ich verstehe dich nicht. Und dann sagt Jesus, euch aber ist es gegeben, die Gleichnisse zu verstehen. Und dann sagen wir, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Jüngern, die Gleichnisse verstehen? Weil ich möchte auch ein Jünger Jesu sein, ihr vielleicht auch. Ich möchte auch verstehen, was die Bibel sagt. Und manchmal ist die Bibel schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige im Saal bin, aber manchmal finde ich die Bibel schwierig. Aber weißt du, was dann heißt? Dann heißt es, sie fragten ihn. Matthäus 13, Vers 36. Die haben dieses Gleichnis, was sie gerade vorgelesen haben, die haben das nicht kapiert. Das waren die Elite-Jünger von Jesus. Die haben jeden Tag Jesu Lehre gehört, die haben seine Wunder gesehen, aber die haben nicht kapiert, was er gepredigt hat. Was haben sie gemacht? Als alle weg waren, als der Gottesdienst vorbei war, sind sie hingegangen und haben gesagt, Jesus, wir haben das nicht verstanden. Das nenne ich wahre Demut. Die meisten sitzen immer im Gottesdienst und sagen, wer gibt schon gerne zu, dass er nichts kapiert im Gottesdienst? Das heißt, Jesus redet in Gleichnissen, Jesus redet in Rätseln, weil er möchte, dass wir Fragen stellen. Ich habe einen Traum von dieser Gemeinde, von unserer Gemeinde. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir miteinander ins Gespräch kommen? Wo wir sagen, du, ich habe das nicht verstanden. Wie siehst du das? Und dann haben wir auf einmal ganz verschiedene Meinungen. Und dann ist das bei uns so, wie vielleicht auch bei den Juden, ne, die dann streiten und so weiter. Aber Gott möchte, dass wir unsere Zweifel artikulieren und keine Angst haben, zu sagen, du, ich habe das nicht verstanden. Deswegen haben wir auch Kleingruppen, weil im Moment haben wir das Modell, was mir sehr gut gefällt, ich rede, ihr müsst schweigen, nicht wahr? Aber im Hauskreis ist es ganz anders. Da können wir miteinander sprechen, da können wir miteinander diskutieren. Und wie schön wäre es, wenn unsere Kirche ein Ort ist, wo wir keine Angst haben, Fragen zu stellen. Gab es früher so, ich weiß gar nicht mal, wie hieß diese Sendung nochmal, die so alt sind wie ich, die, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Das war noch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das heißt also, wie wäre es, wenn wir eine Kirche wären, wo wir Fragen stellen dürfen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und nach Hause gehen und so wie hier sagen, Herr, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gleichnisse wollen uns zum Nachdenken bringen. Gleichnisse wollen uns provozieren, nachzufragen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, weil der Einzige, der mir dieses schwierige Buch erklären kann, ist der, der es geschrieben hat, der Heilige Geist. Amen. Gleichnisse sind dazu da, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen. Das heißt also, wir lesen dann ab Vers 36, die Jünger sagen, Herr, wir haben dieses Gleichnis vom Unkraut im Acker nicht verstanden. Erklär es uns nochmal. Und dann Jesus erklärt es ihnen. Das ist das, was Gott möchte. Weißt du, als ich nach Israel gefahren bin, ich habe ja sehr viel gepostet und ich habe ja nur noch viele muslimische Nachfolger und viele Muslime, die mich kritisiert haben. Du wärst doch in Israel. Boah, dieser Unrechtsstaat, dieser Apartheidstaat und so. Ich habe mir eine ganz lange Liste gemacht mit allen Fragen von meinen muslimischen Freunden und mit wem ich zusammengekommen bin, waren es israelische Soldaten, waren israelische Reiseführer oder auch ein katholischer Mönch, ne, der uns da willkommen geheißen hat. Und ich bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und stell dir vor, wenn du Fragen stellst, bekommst du eine Antwort. Und ich hatte ganz viele verzerrte Bilder von Israel. Und als ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin, habe ich erstmal verstanden, es gibt auch eine andere Meinung. Und das ist das Ziel, wenn die Bibel vielleicht manchmal schwer für dich zu verstehen ist, dass du mit Gott ins Gespräch kommst, dass du ihn fragst und es genauso in der Ehe, ne? dass du einfach sagst, Schatz, ich liebe dich, ich weiß, dass du das Allerbeste für mich willst, aber das, was du gesagt hast, habe ich nicht verstanden. Kannst du mir nochmal erklären, wie schön ist das, wenn wir unsere Freundschaften vertiefen, indem wir ins Gespräch kommen. Das heißt, Gleichnisse sind Rätsel. Warum sind sie Rätsel? Weil Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Und so erklärt er, was ist das Reich Gottes? Was ist der Acker? Der Acker ist die Welt. Der Acker ist dein Leben. Du hast ein Leben und Gott möchte, dass du das Beste daraus machst. Wer ist der Sämann? Das ist Jesus. Wenn du Jesus zu deinem Gärtner heute wählst, dann wird dein Leben der schönste Garten in dieser ganzen Welt. Amen. Aber es gibt auch den Feind. Es gibt auch den, der Verwirrung sät, der Lügen sät. Und dann, die größte Botschaft ist, es wird einen Tag geben, dann wird Gericht gehalten. Dann werden die einen verbrannt werden, werden in die Hölle kommen, werden Leid, Weinen und Zähneklappern sein und die anderen werden strahlen wie die Sonne in seinem Reich. Und dann kommt schon gleich die interessante Frage, wer kommt denn in die Hölle und wer kommt in den Himmel? Und die Botschaft hier ist, dass es nicht, sind nicht wir, nicht die Schnitter, nicht die Knechte sollten das Unkraut rausreißen. Ja, du kommst in die Hölle, nicht wahr? Sondern Gott wird das entscheiden. Gott wird am Ende entscheiden, wer kommt in die Hölle und wer kommt in den Himmel. Das ist nicht unser Job, das ist Gottes Job. Das ist die Hauptaussage. Nun, das ganze Gleichnis ist wie ein Bogen gespannt auf ein Ziel. Die Hauptaussage ist, es wird der Tag kommen, da werden wir alle sterben. Halleluja.
Amen.
Kommt mal ein Amen. Nicht wahr? Ich bin ja Pastor, ich habe ja das Vorrecht, bei Beerdigungen zu sein. Ne? Wer will schon auf eine Beerdigung? Ne? Nur wenn wir müssen. Ne? Ich darf sogar freiwillig auf Beerdigung sein und dann darf ich über das Thema sprechen, über das am wenigsten gesprochen wird in Deutschland, der Tod. Ne? Hast du schon mal mit älteren Menschen gesprochen? Ja, wie willst du denn nach Hause gehen? Oh, ich bin erst 80 Jahre, ich werde noch lange nicht sterben, nicht wahr? Tod gehört nicht in Deutschland. Wir möchten gerne jung sein, wir möchten Hauptsache gesund, das sagen die Deutschen, Hauptsache gesund. Wir denken nicht nach über den Tod. Das ist mir auch aufgefallen, ich bin ja jetzt wieder mit dem Flugzeug geflogen, da kommt ja dieser Moment, ne, dieser Angstmoment, wenn die Stewardess dann in den Gang tritt, jeder, der schon mal geflogen ist, der kennt das, und dann zeigt die Stewardess, was du machen musst, wenn das Flugzeug abstürzt. Oh, nee, da höre ich gar nicht zu. Das will ich mir gar nicht mich mit beschäftigen. Ich bin schon so oft geflogen, ich bin noch nie abgestürzt, ich brauche das gar nicht wissen. Und dann erklärt sie dir, wo ist der Notausgang. Und sie sagen auch, schauen Sie, dass Sie sehen, wo ist der Notausgang. Nee, brauche ich gar nicht wissen, weil dieses Flugzeug wird bestimmt nicht abstürzen. Warum wird es nicht abstürzen? Weil ich da drin sitze, nicht wahr? Und dann erzählt sie dir, wo deine Schwimmweste ist. Ne? Weißt du auch, wo deine... Oh nee, brauche ich nicht wissen, weil wir werden bestimmt nicht ins Meer stürzen, nicht wahr? Weil ich sitze hier drin. Ich bin noch nie abgestürzt. Ne? Und dann erzählt sie dir auch, wie du die Schwimmweste aufbläst, damit du gerettet wirst. Falls du abstürzt, dass du nicht ertrinkst. Ne? Und auch dann, wenn Fenster explodiert und Druckabfall und du kannst nicht mehr atmen, dann kommen dann die Sauerstoffmasken von der Decke runter. Nö, brauche ich nicht. Ne? Und so sind wir, wenn wir über den Tod sprechen. Nö, sterben? Nein, ich doch nicht. Ne? Ich werde niemals sterben. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen. Ne? Abitursprüfung, wir bereiten uns vor, Vorstellungsgespräch bei unserem neuen Job. Wir sind gut vorbereitet, wir sind vorbereitet auf die Rente, ne, ganz wichtig in Deutschland. Aber wer bereitet sich vor auf den letzten Tag? Und dieses Gleichnis ist wie die Stewardess, weil die im Gang steht. Es ist ärgerlich, dieses Gleichnis. Es erinnert uns daran, dass nichts so sicher ist in diesem Leben wie der Tod. Und noch ärgerlicher ist es, dass dieses Gleichnis davon spricht, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern dass danach ein Gericht kommt. Und wer möchte schon freiwillig zum Gericht? Also ich bin ja als Pastor öfter mal gebeten worden, kannst du mich mal begleiten zu meiner Verhandlung? Und wer schon mal bei der Verhandlung dabei war, das ist nicht schön. Auch wenn du selber nicht angeklagt bist, aber es ist einfach nicht schön, weil da werden Strafen verteilt. Und wer will schon bestraft werden? Jetzt gibt es bestimmt keinen Amen. Wir möchten nicht bestraft werden. Und hier steht in diesem Gleichnis, und das ist noch schlimmer, dass Jesus mein Richter ist. Wow, Jesus wird einmal über unser Leben richten. Was ist los? Jesus, mein lieber Jesus, ich habe doch noch den lieben Jesus, er ist doch nur lieb zu mir. Jesus ist doch nicht mein Richter, nein, Jesus lebt doch nur. Und tatsächlich haben wir verschiedene Bilder von Jesus im Neuen Testament. Das ist einmal Lukas 19, das ist der Palmsonntag. Da brachten sie das ist Lukas 19, 35, da brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihr Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. Jesus kam in die Stadt Jerusalem auf einem Eselsbaby. Gewaltlos. Als wir ersten Tag in Jerusalem waren, ist ja immer so, mein Herz schlägt dann immer höher, wenn ich wieder in Jerusalem bin, dann gibt es das Jaffa-Tor. Ne? Das Jaffa-Tor hat eine Lücke. Ne? Die haben die Türken eingerissen, das Jaffa-Tor, weil da unser Kaiser Wilhelm kam mit seiner Kutsche und er wollte nicht aus seiner Kutsche aussteigen, weil die Kutsche war zu groß für das Tor. Also hat er die türkische Regierung gezwungen, die Mauer aufzubrechen, damit er mit so einer Kutsche und seinem großen Helm dadurch triumphieren konnte. Ne? Und der englische General, der im Ersten Weltkrieg da das Osmanische Reich besiegt hat, er ist auch durch dasselbe Jaffa-Tor geritten und er ist vor dem Tor abgestiegen und hat gesagt, ich werde nicht durch ein Tor reiten, wo Jesus nur auf dem Eselsbaby durchgeritten ist. Da ging er lieber zu Fuß. Ja? Das heißt, das ist die eine Seite von Jesus. Jesus, als er kam, bei seinem ersten Kommen, kam er gewaltlos. Hat er niemanden verflucht, hat er niemanden mit dem Schwert bezwungen. Er kam als der Friedefürst. Aber in 2. Timotheus 4, Vers 1 lesen wir, Paulus sagt zu Timotheus, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Das heißt, was wir sehen, Jesus hat zwei Eigenschaften. Er ist der Friedefürst, er ist der Gewaltlose, aber er wird kommen als unser Richter. Wow! Und das ist für uns unbequem. Wieso soll jemand über mein Leben richten? Wir möchten nicht, dass jemand über uns richtet. Und dann gibt es so Neu-Atheisten wie Christopher Hitchens, der sagt, Gott ist ein grausamer Herrscher. Ja, wenn du im Arbeitslager von Kim Jong-un bist in Nordkorea, da wirst du gequält und unterdrückt, nur so lange wie du lebst. Aber Gott ist ein grausamer Herrscher, er quält dich in eine ganze Ewigkeit. Ja. Das sind Menschen, die sagen, Gott ist ein ungerechter Richter. Nun, wir möchten nicht gerichtet werden von einem Richter, der willkürlich ist. Wir haben Angst, dass jemand über uns richtet, der nicht gerecht ist. Und das ist das, was wir, wofür wir uns fürchten. Wir möchten nicht, wie in einem Unrechtsregime, wo Freisler damals im Dritten Reich Menschen ungerecht richtet. Und das ist das, was viele Menschen, wovor sie sich fürchten. Ich möchte nicht von einem ungerechten Gott gerichtet werden. Und genau die gleichen Leute, genau Christopher Hitchens oder die Neuatheisten, wenn Ungerechtigkeit für sie selbst geschieht oder Ungerechtigkeit in der Welt geschieht, die sagen, wenn Gott gerecht ist, warum lässt er Ungerechtigkeit zu? Das ist nämlich der Punkt, dass Gott Gerechtigkeit in unser Herzen hineingelegt hat. Ja, wenn jetzt bei Hamburg, bei der G20-Demonstration, wenn da andere Autos gebrannt haben, dann können wir so vor dem Fernseher sitzen und sagen, naja, die reichen Hamburger haben es auch verdient, dass ihre Luxuskarosse brennt. Aber wenn dein Auto da gestanden hätte, ne, und dein Auto abgefackelt wäre gewesen wäre, dann so, boah, wer wird mir mein Unrecht bezahlen? Ne? Jetzt die Versicherung oder Polizei muss mir Gerechtigkeit verschaffen. Das heißt, wir sehen, wir haben zwei verschiedene Maßstäbe. Bei anderen, da sind wir oft großzügig. Ja, passiert halt, that's life. Ne? Aber wenn mir Ungerechtigkeit geschieht, dann fragen wir, warum gibt es Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und wo ist der gerechte Richter? Wir waren jetzt an dem Platz, wo viele, viele Jugendliche, junge Frauen, junge Männer gefoltert, vergewaltigt, umgebracht worden. Willst du zu den Eltern gehen? Das, ich hab an meine Kinder gedacht. Meine Kinder waren im selben Alter oder sind im selben Alter wie diese jungen Menschen, die dort abgeschlachtet oder entführt worden sind. Ich habe an meine Tochter gedacht, was würde ich tun, wenn meine Tochter in Gaza, in Geiselhaft wäre oder auf furchtbarste Weise abgeschlachtet worden wäre. Ich hätte auch gezweifelt. Lord, du willst ein gerechter Gott sein, wo ist deine Gerechtigkeit? Und dann kannst du auch nicht sagen, ja, Gott ist ein liebender Gott und er vergibt alles und wir werden alle mal versöhnt sein und der Teufel wird auch noch versöhnt sein, wir werden alle Versöhnung haben im Himmel. Das ist ein pervertiertes Bild von Gott. Die Bibel sagt, Gott ist ein gerechter Gott. 2. Mose 32, 10. Ich will meinen Zorn freien Lauf lassen. Ich will Gerechtigkeit üben auf der Erde. Psalm 11, Vers 5. Gott hasst den Gewalttätigen. Da haben wir es. Gottes Gerechtigkeit. Und du sagst vielleicht, ja, aber ich bin toleranter als Gott. Euer Gott, euer Christentum ist mir zu intolerant. Ja? Ich bin tolerant, ich bin liberal. Aber wenn dein eigenes Kind vergewaltigt wird, wenn dein eigenes Kind missbraucht wird, wenn dein eigenes Auto verbrannt wird, dann bist du nicht mehr so tolerant. Dann fragst du, wo ist Gerechtigkeit in meinem Leben? Das heißt also, Gott hat Gerechtigkeit, einen Gerechtigkeitssinn in unser Herz gelegt. Nur ist mit uns oft das Problem, wenn es um uns geht, wollen wir Gerechtigkeit. Wenn es um andere geht, dann haben wir oft eine große Großzügigkeit. Nun, ich möchte dich gerne ermutigen, Gott ist ein gerechter Richter. Er wird gerecht richten. In diesem Gleichnis heißt es, er hat den Arbeitern, den Landarbeitern verboten, das Unkraut auszujäten. Gott wird das am Ende selbst tun. Wir alle haben Momente, wo wir Ungerechtigkeit erlebt haben. Am Arbeitsplatz, vielleicht am Arbeitsplatz gemobbt, vielleicht Ungerechtigkeit in finanziellen Dingen erlebt, vielleicht Gewalttätigkeit. Und wir leben in einer Welt, die ungerecht ist. Wir sind dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir einen gewissen Grad an Gerechtigkeit haben, wo wir Leute anzeigen können, wo wir zur Polizei gehen, wo wir vielleicht auch als Kirche noch Rechte haben in unserem Land. Es gibt andere Länder, wo Bürger keine Rechte mehr haben. Und doch, obwohl wir auch in Deutschland leben, ist die Gerechtigkeit auf Erden begrenzt. Und wir leben manchmal mit dieser Not, mit diesem Leid, es gibt keine Gerechtigkeit bei Menschen. Dieses Gleichnis hat die Botschaft, wir dürfen getröstet werden, dass ein Tag kommen wird, wo es perfekte Gerechtigkeit geben wird. Der Tag des Gerichts kommt. Und deswegen kann ich mit Ungerechtigkeit in meinem Leben besser umgehen. Ja, ich erlebe Ungerechtigkeit in meinem Leben. Ja, ich werde belogen, ich werde betrogen und ich kann mich oft selbst nicht schützen. Aber ich weiß, dass es einen gerechten Gott gibt. Und deswegen habe ich die Fähigkeit, loszulassen. Ich kann meine Feinde segnen. Ich kann meine Feinde für meine Feinde beten, weil ich brauche mich nicht selbst zu verteidigen. Ich brauche mich nicht selbst zu rächen, weil ich weiß, es kommt ein Tag der Gerechtigkeit. Da wird Gott richten. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir durch diese Zeit der Ungerechtigkeit, die wir alle erleben, ja, wir alle haben zerbrochene Herzen, wir alle wurden vielleicht ungerecht behandelt, wir können aber getröstet werden bei dem Gedanken, ja, da ist jemand, der besser rächen kann, besser richten kann als ich. Deswegen sagt die Bibel auch, rächt euch nicht selbst, sondern lasst das Gericht bei Gott. Das ist die Quelle eines versöhnten, eines vergebenen Lebens. Und dann sagen vielleicht manche, ja, aber ich glaube nicht wirklich, dass Gott gerecht ist. Denn was ist mit den Millionen und Milliarden von Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, in den Südseeinseln oder weit weg auf irgendwelchen Fidschi-Inseln, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Und was ist übrigens mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben und noch nie von dem Evangelium und geschweige denn von der Tora gehört haben? Und die Wahrheit ist, Gott ist ein gerechter Gott. Er richtet uns nicht aufgrund unserer Taten, sondern er richtet uns aufgrund unseres Herzens. 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, Gott, der die Menschen richten nach dem, was vor Augen ist. Aber Gott schaut auf das Herz. Gott schaut nicht unbedingt auf unsere Taten. Ja? Ich kann ja auch sagen, wow, ich habe letztens jemandem 100 Euro geschenkt, aber du weißt ja nicht, warum ich das gemacht habe. Vielleicht habe ich das ja gemacht, um jemanden zu manipulieren, ja? Oder jemanden abhängig von mir zu machen. Nur Gott schaut auf das Herz. Oder denk an den Mann am Kreuz. So viele Frauen hat er zu Witwen gemacht. So viele Kinder hat er zu Waisen gemacht. Und ich glaube, als dieser Mörder gekreuzigt wurde, waren ganz viele Witwen und Waisen dabei, die gesehen haben, dieser Mann hat unsere Familie zerstört. Für sie war eindeutig, dieser Mann geht in die Hölle. Und er hängt mit Jesus am Kreuz und er konnte nichts mehr tun, um seine Schuld wieder gut zu machen. Er hatte keine Taten vorzuweisen. Das Einzige, was er sagt, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, denk an mich. War noch nicht mal orthodox richtig. Nicht mal ein ordentliches Glaubensbekenntnis. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, wenn das eine Witwe da gehört hätte, die hätte sich aufgeregt. Ne? Die war voll überzeugt, dass dieser Mörder ihres Mannes hundertprozentig in die Hölle kommt. Aber Jesus, er schaut auf unser Herz. Jesus, er richtet uns nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund unseres Herzens. Gott ist ein gerechter Richter. Und das ist auch die Botschaft für die, die noch nie von Jesus gehört haben. Römer 2, Vers 15, dass die Heiden, die noch nie von der Tora oder noch nie von Jesus gehört haben, durch ihr Handeln beweisen sie, dass sie die Forderung des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben haben. Gott schaut auf das Herz. Er richtet anders als wir. Und deswegen sagt auch in diesem Gleichnis, nicht wir sollen richten. Lass das Richten Gott. Deswegen sollen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir zu Leuten sagen, du kommst in die Hölle. Ja? Nein, das ist nicht unser Job. Das ist Gottes Job. Gott richtet uns nicht aufgrund unserer Taten, er richtet uns aufgrund unseres Wissens. In Johannes 12, Vers 48 heißt es, doch wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Das heißt also, wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gute Werke getan haben, sondern weil wir dem vertrauen, was Jesus uns gesprochen hat, zu uns gesprochen hat. Hier ist sie wieder, die Stewardess, ne? Die sagt, wenn Druckabfall ist, kommt die Maske von oben, nimm sie erst auf deinen Mund, weil du kannst nicht atmen bei Druckausfall. Ne? Das heißt, wir kommen nicht in den Himmel, weil wir sagen, ja, ich habe ganz viel gespendet und ich bin jeden Sonntag in Gottesdienst und ich habe so viel gebetet und so viel die Bibel gelesen. Nein, das wird am letzten Tag nicht relevant sein, sondern hast du die Worte Jesus in dein Leben aufgenommen? Hast du die Sauerstoffmaske genommen? Und Jesus ist unsere Sauerstoffmaske. Amen. In Johannes 11 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer da zu mir kommt und an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben. Jesus, er ist unsere Rettung. Amen. Und ich möchte dich fragen, wie ist dein Herz beschaffen? Wirst du so sein wie Adolf Eichmann in seinem Gericht, bei seinem Urteil, wurde er nochmal gefragt, bereuen Sie, was Sie getan haben? Der Architekt der Shoah. Und er sagte, ich bereue nichts. Oder wirst du sein wie der Mann am Kreuz, und sagen, Jesus, ich brauche dich. Wir dürsten nach Gerechtigkeit. Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit. Und mein letzter Punkt ist, Jesus, er ist unser Richter, aber er ist auch unsere Gerechtigkeit. Gottes Charakter ist zweidimensional. Er ist, so wie in 2. Mose 34, 4 es heißt, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig, oder die Elberfelder übersetzt, er ist langsam zum Zorn, aber ungestraft lässt er niemanden. Gott vereinigt beides. Seine Gerechtigkeit, sein brennender Zorn, seine brennende Eifersucht. Gott ist nicht unbeteiligt, so wie die griechischen Götter, wie die Sterne am Himmel sind. Sie sind unbewegt von der Not, von dem Leid auf dieser Welt, von der Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Aber Gott ist nicht unbeteiligt. Gott ist bewegt von dem Unrecht, was auch dir geschieht, was anderen geschieht, das, was in dieser Welt geschieht. Sein Zorn ist brennend, ist ein passionierter Gott. Und gleichzeitig hält er seinen Zorn zurück. Dieses Wort geduldig, oder Elberfelder übersetzt es, langsam zum Zorn, heißt im Hebräischen Erek Apayim. Das heißt wörtlich übersetzt, eine lange Nase. Ja. Gott hat eine lange Nase. Das ist ein Bild, das ist auch ein Gleichnis. Das ist ein Bild dafür, dass Gott nicht seinen Zorn schnell über uns entlässt. Gott hält seinen Zorn zurück. Ganz anders ich. Wenn ich zornig bin, will ich sofort Rache, will ich sofort Wiederherstellung. Warum? Es geht nur um meine Gerechtigkeit. So ist Gott nicht. Wenn wir gesündigt haben, lässt er nicht sofort einen Blitz vom Himmel fallen. Gott ist geduldig mit dir. Gott ist geduldig mit mir. Warum? Es geht ihm nicht um seine Gerechtigkeit, es geht ihm darum, dass alle Menschen gerettet werden. Weil Gott die Welt so sehr liebt. Amen. Er liebt wie ein Vater, weißt du? Wenn deine Kinder was falsch machen, dann bist du auch nicht und das lässt gleich Donner und Doria los. Ne? Sondern wir warten. Wir sind geduldig. Natürlich müssen wir gerecht sein. Denn unsere Kinder müssen erzogen werden, ist doch klar. Aber wir tun es nicht, um uns zur Zufriedenheit zu bringen, sondern wir tun es, damit unsere Kinder merken, es geht uns um sie, selbst wenn wir sie korrigieren, wenn wir sie maßregeln. Und deswegen ist Gott unsere Gerechtigkeit geworden. Und das Einzige ist das Kreuz. Im Kreuz treffen sich zwei Linien. Trifft sich seine Gerechtigkeit, dass jede Sünde bestraft werden muss, jedes Unrecht muss bestraft werden, denn Gott ist ein gerechter Gott. Und die zweite Linie, die sich trifft, ist Gottes Barmherzigkeit. Eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Und Gott ist nicht dieser Laissez-faire-Papa, der sagt, ach, alles nicht so schlimm, wir lassen mal 5 Grad sein. Nein, er ist ein passionierter Gott. Er muss Sünde bestrafen. Auf der anderen Seite ist er erfüllt mit Liebe und Barmherzigkeit zu uns. Und deswegen trifft sich am Kreuz seine Barmherzigkeit und sein Gericht in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen. Lass uns unsere Augen zusammen schließen und wir wollen eine Begegnung haben mit dem Allmächtigen, mit dem Gerechten, der gleichzeitig unser Retter ist und unsere Gerechtigkeit.